sind wir wieder. Ein Spritzer Zitrone, unsere Podcast-Folge von Gastronovi, von Gastronomen für Gastronomen. Wir sorgen für Frische, für neuen Einblick und zum Glück tue ich das nicht alleine, sondern habe sehr, sehr spannende Gäste bei mir. Heute aus Köln, Julia Komp, Weltenbummlerin. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, Inspirationen aus Asien und von überall auf dem Planeten. Jüngste Sterneköchin Deutschlands, Unternehmerin mit 2 Standorten in Köln. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass du heute da bist, während wir uns zum Thema Personal in unserer wundervollen Branche unterhalten. Liebe Julia, herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Julia, stimmte das so, was ich über dich erzählt habe?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Standort, aber 2 Restaurantkonzepte unter einem Dach.
Okay. Was macht ihr?
Also wir haben ja 2 Restaurants nebeneinander. Einmal das Sterne-Restaurant, das Sahila. Dort gibt es immer ein Menü, eine Reise um die Welt. Und jedes Gericht ist inspiriert von einem Land. Und auf der anderen Seite servieren wir typisch orientalisch mediterrane Messe. Und da gibt es halt immer so eine große Messeplatte mit vielen verschiedenen Vorspeisen aus unterschiedlichen Ländern zum Teilen. Und dann können die Leute sich so ein kleines Menü zusammenstellen.
Und euch gibt es da jetzt schon ein paar Jahre, ne? Also wie lange gibt es euch da?
Ja, wir haben jetzt exakt 3 Jahre Jubiläum gefeiert im Januar.
Nein, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Vor allem die vergangenen 3 Jahre, also wenn ich von Januar 3 Jahre zurückdenke, das werden ja Jahre mit Herausforderungen gewesen sein. Wie war das für euch?
Ja, wir sind so mit den letzten Zügen von Corona gestartet, wo noch die Kontrolle der Impfausweise oder der Covid-Tests war.
Mhm.
Und dann haben wir, die Nach-Corona-Auswirkungen mit vollen Zügen genießen dürfen. Ukraine-Krieg, die Explosion der Preise, Mehrwertsteuer, Fachkräftemangel, alle abgewanderten Gastronomen wieder zurück in die Branche zu bringen, nachdem die bei Post und Co. gelandet sind. Also ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schwer und noch schwerer als gedacht.
Wie ist es jetzt? Also jetzt so 3 Jahre später?
Ja, ich würde sagen, es ist immer noch schwer. Es kommt halt jeden Tag immer eine neue Herausforderung. Das Positive bei uns ist, dass wir echt tolle Gäste haben. Also wir haben das Restaurant immer gut gefüllt und darüber sind wir super glücklich, dass die Gäste auch regelmäßig wiederkommen. Also Stammkunden konnten wir so viele regenerieren. Und bei uns läuft es halt, weil wir alle Schandtaten mitmachen. Also man muss sich immer weiterentwickeln, wieder was Neues erfinden, damit das Restaurant ständig gefüllt ist. Und das läuft gut. Aber natürlich, Team ist schon viel, viel schwieriger als früher. Wir haben ein sehr großes Team, wir sind um die 20 Leute, aber es sind halt sehr, sehr viele junge Leute. Und es ist schon schwer, alles immer von null beizubringen. Da muss man einfach sagen, die Mentalität nach Corona hat sich komplett verändert. Ich sag mal, ich musste um meinen Ausbildungsplatz kämpfen, da wollten 20 Leute diesen Platz und man musste richtig abliefern, dass man die Möglichkeit hat, diese Ausbildungsstelle zu bekommen. Aber heute ist ja fast jede Branche bereit, jeden einzustellen, weil halt so wenige Mitarbeiter verfügbar sind.
Ich meine, du sprichst ja direkt quasi unser Kernthema des heutigen Podcasts an. Personal, Fachkräfte, aber auch wie besetze ich denn vorhandene Stellen und wie ist die Qualität der einzelnen Teammitglieder? Warst du während der Corona-Zeit im Ausland oder warst du in der Zeit hier?
Ich bin mit Corona nach Hause gekommen.
Okay.
Ich war 14 Monate unterwegs, mit Corona nach Hause gekommen, halt eigentlich mit großen Plänen, die sich natürlich dann auch wieder alle verändert haben, arrangiert haben mit unterschiedlichen Situationen. Aber zu dieser Zeit hatten wir echt ein richtig krasses Team. Also ich muss sagen, die Zeit im Lokschuppen, Beginn von Corona und in der Corona-Zeit, war eigentlich so meine krasseste Teamzeit, die ich jemals hatte, mit den Mitarbeitern auch. Und dann, sage ich mal, 2,5 Jahre Corona oder ja fast 3 Jahre Corona hat sich komplett verändert. Auch, ich sage mal, ich habe es ja auch an mir selber gesehen. Das war das erste Mal, dass ich abends um 7:45 einen Film geguckt habe im Fernsehen. Dass ich mir selber was kochen musste, dass ich einkaufen gehen musste und mir überlegen musste, okay, was esse ich heute Abend? Das habe ich 10 Jahre lang nicht gemacht. 10 Jahre kein Fernsehen um 7:45 und zu Hause nie was gekocht. Also, und ich kann schon verstehen, dass viele Leute, sag ich mal, die vielleicht eine Familie haben oder einen Partner, der nicht aus der Gastro kommt, Gefallen an diesem Leben gefunden haben. Und dann ist es natürlich auch schwer, wieder zurückzugehen in ein stressiges Leben, was man nun mal in der Gastronomie hat.
Was hat denn das Team, wo du gesagt hast, so, das war das beste oder das stärkste Teamgefühl, was du hattest, was hat denn das Team ausgemacht, in der Zeit?
Ich glaube, es war einfach, es waren ältere Leute. Also es waren alles Leute, die schon in mehreren Restaurants vorher gearbeitet haben. Es kamen halt unterschiedliche Küchenstile, aber natürlich auch unterschiedliche Techniken zusammen. Jeder hatte unterschiedliche Stärken. Wir hatten auch dort zwei Konzepte. Also einer, der war super gut, 100 Portionen zu machen, und einer war super gut darin, 20 wunderschöne Türmchen zusammenzubauen. Und es war halt auch das erste so große Team, in dem ich gearbeitet habe. Also da waren wir in der Küche auch über 10, 12. Wir hatten sehr viele Aushilfen, was ich von vorigen Restaurants zum Beispiel gar nicht kannte. Jeden Tag waren alle da, von morgens bis abends. Ja.
Wie hast du das denn im Ausland erlebt? So den Teamgedanken und Personalzusammenhalt, füreinander zu arbeiten statt gegeneinander, was man vielleicht auch manchmal erlebt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich glaube, ich habe alle möglichen Kategorien kennengelernt. Ich habe eine kleine Küche kennengelernt, die top zusammengearbeitet hat, aber auch eine große Küche, die komplett als Team funktioniert hat. Aber ich habe auch gesehen, wie ein Mitarbeiter in der Küche verprügelt, geschlagen worden ist. Also wirklich nach japanischer Hierarchie mit dem Stock in den Rücken. Ja, wo der Sous-Chef auf ihn eingetreten hat. Also ganz schlimme Dinge. Also es gab auch im Ausland gute und schlechte Erfahrungen, Dinge, an die man sich gewöhnen oder, ja, nee, gewöhnen kann man sich an sowas ja nicht, aber was man verkraften muss.
Ich finde das extrem spannend, weil wir tendieren ja grundsätzlich dazu, immer zu glauben, dass woanders ist alles besser. Dann kommt man zurück nach Hause und denkt, ach, wäre ich bloß oder könnte ich bloß irgendwo anders hingehen und es wäre da schön und vielleicht entspannter oder was auch immer das jeweilige individuelle Ziel ist. Ich glaube, wenn wir uns mal so die Herausforderungen von der Nach-Corona-Zeit anschauen, es ist vorhin Fachkräftemangel angesprochen, aber wir könnten auch über Mindestlohn, über Fluktuationen, über Krankheitsquoten und so weiter sprechen. Was ist denn aus deiner Sicht hier ein Kernelement für ein gutes, funktionierendes und vor allem für ein Team, das mit Freude an dem arbeitet, was das jeweilige Konzept ist? Was ist für dich da, ja, der Hauptpunkt?
Ja, also vielleicht noch kurz im Ausland. Ich würde sagen, es gab schon einige Länder, wo ich sehr gerne geblieben wäre.
Oh, das
In
verstehe ich
dieser
gut.
Küche, an diesem Ort, mit diesem Team, das war halt toll. Sagt mal, in Malaysia habe ich das waren vielleicht 10 Leute. Inzwischen hat das Restaurant 2 Sterne und einen grünen Stern. Und das war so ein Team, wo ich gesagt habe, boah, wäre das meins, wäre ich in dieser Küche, an diesem Standort, das wäre so die Traumvorstellung gewesen. Aber auch in Indien gab es halt Küchen in Hotels, wo ich gedacht habe, wow, wie krass das alles unter Kontrolle ist. Also, ja, am anderen Ende der Welt, sage ich mal, draußen auf der Straße, so wildes, buntes Treiben, so viele verschiedene, sage ich mal, Einkommensklassen. Aber in diesen Küchen war dieser Zusammenhalt, dieser Teamspirit, alle wollten lernen, alle hatten Freude. Das war Wahnsinn. Ja, heute, ja, sehe ich viele Sachen schon ziemlich negativ, muss ich sagen, in Deutschland. Ist, glaube ich, gerade so eine Phase, wo auch viele Leute nicht drüber reden, aber hier läuft schon einiges falsch.
Zum Beispiel?
Ja, also du hattest gerade angesprochen, Mindestlohn. Ja, das sind halt alles so Sachen, das ist halt so eher die persönliche Meinung, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Vielleicht hat man auch immer nur für die eine Seite gute Argumente. Aber mit dem Mindestlohn, ich weiß nicht, ich finde es in den qualifizierten Mitarbeitern, finde ich meistens den Mindestlohn nicht fair. Weil wenn jemand nicht schreiben kann, unsere Sprache nicht kann, keine Ausbildung gemacht hat, keine Schule besucht hat und jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, der schon mehrere Jahre in seinem Beruf arbeitet, vor allem ja in den handwerklichen Berufen, dann ist dieser Preisunterschied halt eigentlich nicht gerechtfertigt. Dann müsste halt der gelernt hat, viel mehr verdienen. Aber dieses Geld ist gar nicht verfügbar und dieses Geld wird nirgendwo bezahlt. Weder derjenige, zum Beispiel jetzt beim Schreiner, weder derjenige, der den Schreiner beauftragt, kann dieses Geld an den Schreiner bezahlen, das er eigentlich für seine Arbeit verdient hätte. Aber also diese Unterschiede sind einfach nicht gerechtfertigt,
Ich
finde
glaube,
ich.
es ist absolut legitim, also vor allem wichtig, die persönliche Meinung dazu zu formulieren, weil ich sehe das ähnlich. Also meine
Aber,
Meinung, ja, Entschuldige, sag
ja,
ruhig.
nee, nee. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man für seine Arbeit bezahlt werden muss und dass man mit dem Gehalt, was man verdient, irgendwie überleben muss. Das ist
Ja.
halt die Kehrtseite.
Ja, sehe ich, glaube, dass wir da uns selbst eine Spirale gebaut haben. Auf der einen Seite bin ich davon überzeugt, dass der Markt das alleine regeln könnte. In dem Fall meine ich unsere Branche, wenn ich, und ich sage irgendeine Zahl, wenn ich unseren Mitarbeitern 8 € die Stunde zahlen würde, dann sagen die, weißt du was, Alice, für dich arbeite ich nicht mehr, ich gehe dann nebenan, weil da verdiene ich das, was meine Arbeit wert ist. Und dann müsste ich mir überlegen, was muss ich tun, damit ich wettbewerbsfähig bleibe. Und entsprechend Löhne und Gehälter anpassen. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite, aber auch das ist meine persönliche Meinung, in dem Moment, in dem ich aus der Theorie beginne, für die Praxis zu planen, nämlich mir zu überlegen, theoretisch, was müsste ich für einen Mindestlohn zahlen, damit ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin ihre Miete bezahlen kann, und dann aber keinen Schritt weiter denke, dann schaufel ich mir mein eigenes Grab. Und das bedeutet in unserem Fall, wir haben, ähnlich wie bei euch auch, wir haben auch Aushilfen, die für uns arbeiten. Und da sind halt welche dabei, genauso wie ich auch angefangen habe. Die haben in ihrem ganzen Leben noch nie eine Tasse getragen oder ein Tablett. Und das ist ja nicht schlimm. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Nur wenn ich der Person im Moment 12, was haben wir, 80 oder 15 € zukünftig zahle, dann kommt natürlich mein Spüler danach zu mir und sagt, hör mal, wenn der 18-jährige Junge 15 kriegt, dann kriege ich aber mindestens 22. Und danach kommt der Nächste und der Nächste. Und dann nehme ich für eine Vorspeise demnächst 40 €, damit sich das rechnet. Und dann habe ich die Spirale, die ich nicht haben möchte. Und niemandem ist geholfen.
Ja, genau das wollte ich auch sagen.
Ja. ich weiß dazu leider keine Lösung. Also die Mitarbeitenden, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, die bei uns mit Fähigkeiten sind, also egal ob mit einer Ausbildung oder selbst beigebracht, da verdient niemand unter den jetzt propagierten 15 €. Ich habe keine Mitarbeiter, die da drunter verdienen, außer die, die als Aushilfe kommen und noch nie was gemacht haben. Die verdienen unter 15 noch.
Das ist auch bei uns so. Wir haben zum Beispiel 2, 3 Schüler. Das sind natürlich auch, der eine ist halt hier, der eine ist hier und der andere ist da. Und das ist halt nicht fair, allen dann 15 € zu bezahlen oder 12 €. Es ist egal. Also man müsste schon klein anfangen. Ich meine, ich habe auch früher mein erster Job in der Gastro, das war in einem Schwimmbad im Restaurant. Da habe ich 7,50 Euro bekommen pro Stunde. Ich meine, das ist auch ein paar Jahre her, natürlich. Aber der Nächste hat 8,50 Euro bekommen, der Nächste 9, 9,50 Euro, weil zum Beispiel die schon länger da gearbeitet haben, älter, mehr Berufserfahrung und so weiter. Also ja, man müsste schon so ein bisschen freier entscheiden, wer wie viel Geld bekommt.
Also ich formuliere es auch das aus meiner Sicht, lasst mich einfach meine Arbeit machen, lasst mich in Ruhe, ich brauche keine Unterstützung, ich möchte keine Hilfe, ich möchte nur, dass mir aufhört, mir Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen und mich einfach arbeiten lassen. Und das, was ich vorhin meinte, mit der Markt reguliert sich dann auch von alleine, bezogen auf unsere Branche, ähnlich wie du. Ich habe zwar nicht im Schwimmbad angefangen, sondern, liebe Grüße an Ringlockschuppen in Mülheim an der Ruhr, ein Biergarten, das war mein erster Gastrojob als Lagerbeauftragter. Leergut sortieren, Vollgut draufbringen, das war mein Job. Ich glaube, ich habe 10 Mark bekommen oder 8, also irgendwie so. Daran, dass ich D-Mark sage, merkt man, 1 oder 2 Jahre älter bin ich. Und danach war es, wenn du bereit bist einzuspringen, wenn du da bereit bist zu leisten, wenn du da bereit bist zu lernen, dann verdienst du auch mehr. Wenn du es nicht tust.
Dieses Hocharbeiten, das fehlt heute auch so ein bisschen.
Ja.
So jeder, oder ja, das sind halt alles so Formulierungen, wo man vielleicht dem einen oder anderen mit auf den Schlips tritt.
Macht nix.
Man macht ja auch natürlich immer so Verallgemeinerungen. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich. Aber so dieser große Einblick, auch durch verschiedene Branchen, wir reden ja auch mit unseren Freunden, die vielleicht in anderer Branche tätig sind, ist, dass die meisten kommen, noch sehr jung, ohne Erfahrung, aber eigentlich schon der Spitzenkoch sind. Und das ist halt schwer, das dann alles unter einen Hut zu bekommen. Man muss halt erstmal unten anfangen und sich langsam hocharbeiten. Und das geht auch nicht in 1, 2 oder 3 Jahren. Das braucht ein bisschen Zeit.
Willst du sagen, Spaghetti Bollo und eine 2 Liter Lambrusco-Flasche ist nicht ein verdammt gutes Abendessen?
Ja, also ich weiß nicht, es ist halt, man merkt es auch jetzt an vielen Lösungen. Ich meine, es geht ja immer mal was schief. Irgendwas schmeckt nicht so, wie es eigentlich schmecken soll. Und dann muss man es halt entweder retten oder man muss entscheiden, okay, wir machen es neu, weil da kann keine Rettung mehr helfen. Und ganz oft, also alle können ihre Arbeit immer alleine, aber in der Rettungsmission kommt jeder zu mir. So, da merkt man halt, okay, dieses Verständnis, wie kann ich nochmal was retten oder was kann ich verändern oder was kann ich tun, dass diese Arbeit halt nicht umsonst war, das landet halt dann doch bei dem auf dem Schreibtisch, der halt die Erfahrung hat. Und das braucht einfach Zeit. Man kann nicht heute nach der Ausbildung ein Sternekoch werden. Es geht halt nicht. Man muss erstmal ein Kommi sein, ein Chef de Party und ein Sous-Chef und diese Verantwortung mal spüren, um dann irgendwann der Küchenchef zu werden.
Hast du eine Lösungsidee, einen Ansatz, wie wir das also von innen raus, also aus unserer Branche raus lösen können?
Also ehrlich gesagt versuche ich jede Woche irgendein neues System, um halt dieses Aufwecken zu machen. Aber es ist echt schwer. Also ich habe auch 1000 Probleme, die ich aufzählen könnte, wo man eigentlich denkt, das sind gar keine Probleme. Würde jeder so ein bisschen mehr mitdenken, dann wird dieses Problem gar nicht kommen und alle hätten ein einfaches Leben. Und natürlich, wir haben mal über eine Schnarchikasse geredet, wo jeder 1 Euro reinmacht, wenn er so eine Aktion gebracht hat, die man hätte vermeiden können. Aber ja, es hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Natürlich ist man dann auch deprimiert, wenn man der Schnarchi ist, obwohl das ja noch so eine nette Form ist. Man sagt ja nicht, ey, du Penner, du hast wieder vergessen dies und das, sondern man hat einfach nur als Team dann so gesagt, oh, Schnarchi, vergessen Kresse zu bestellen, obwohl man weiß, dass man es braucht und 3-mal gesagt hat, aber dann nicht auf die Liste aufgeschrieben, Schnarchi. Ja, weil war mal eine Zeit lang lustig, eine Woche, aber dann ist es halt auch nervig. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, wir machen ein Belohnungssystem. Bei uns das Belohnungssystem, wenn jemand mehr macht als nötig, wenn jemand sich für andere engagiert, wenn jemand mitguckt und Verantwortung übernimmt, da kriegt er einen Stern. So ein kleines Sternchen als Sticker. So, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich die Sterne vergebe, zum Schluss wird immer irgendjemand unzufrieden sein, weil derjenige, der keinen bekommen hat, der ist halt traurig. Da habe ich mir gedacht, okay, dann sollen die Mitarbeiter lieber sich untereinander Sterne verteilen. Das ist ja ein Stern. Ich habe gedacht, wir machen einen Stern für den Service und einen Stern für die Küche. Weil bei uns in der Küche sind wir viel mehr Leute als auf beide Service-Restaurants aufgeteilt. Da habe ich eine Liste also ausgedruckt, wo alle Namen stehen und jeder hat 2 Sterne bekommen, um die halt drauf zu kleben. So, dann haben wir das jetzt eine Woche gemacht und ich weiß jetzt schon, das war keine gute Idee, obwohl ich ja was Gutes will. Ne? Derjenige, der die meisten Sterne hat, kriegt am Ende des Monats einen Gutschein von mir für ein Menü im Sterne-Restaurant, damit sich das Ganze halt auch lohnt. Aber es gab dann auf der Liste tatsächlich einen Mitarbeiter, der einfach seine Arbeit gut gemacht hat, wo ich, also ganz normal halt, der vielleicht nicht so viel Berührungspunkte mit den anderen hat, weil der in einem anderen Bereich arbeitet und der hat halt keinen Stern bekommen. So, dann habe ich halt die Liste gesehen und habe mir gedacht, so für den ist es jetzt natürlich total traurig, wenn da einer ist mit 1 Stern, mit 2, mit 3, mit 4 Sternen hatten wir sogar und er hat keinen, obwohl er jetzt weder was Schlechtes noch was herausragend Gutes gemacht hat. Also für diese Woche werden wir das System beibehalten, aber nicht mehr öffentlich. Das heißt, ich werde einfach nur den Mitarbeiter sagen, du hast diese Woche die meisten Sterne bekommen. Aber das habe ich auch erst in dem Moment dann gesehen, wo ich die Liste vor mir gesehen habe, weil ich hätte es halt vorher nicht planen können, wer welche Sterne verliehen bekommt. Also man denkt halt immer darüber nach, was man machen kann, um halt diese Motivation irgendwie zu fördern. Weil ich glaube, bei uns zum Beispiel ist der größte Punkt, dass die Leute nicht dieses Ziel vor Augen haben oder diese Perspektive oder den Wunsch für ihr Leben. Das heißt, heute werden die Leute zum Beispiel Koch, die kochen gerne, deswegen machen die jetzt Koch. Aber das Ziel dahinter, mal Küchenchef zu werden oder ein eigenes Restaurant zu haben, wie man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren hatte, das gibt es halt nicht mehr so ausgeprägt. Also wir sind 20 Leute und einer möchte mal ein eigenes Restaurant eröffnen. Und sag mal, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist der Kampf oder der Weg darin ja viel einfacher. Man weiß genau, wofür man arbeitet, wofür man Gas gibt, welche Umwege man in Kauf nehmen muss, wo man schneller laufen muss, um sein Ziel zu erreichen in naher Zukunft und mit dem Weg, den man hinterhergelegt hat. Aber wenn man halt keine Perspektive für sich selber sieht oder hat oder wünscht, dann ist natürlich echt schwer, diesen Weg so zu gehen. Das ist halt so ein bisschen das, was ich schade finde an der heutigen oder an der jüngeren Generation. Diese Ziele fürs Leben sind einfach nicht mehr so formuliert, wie das vielleicht bei uns waren, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt auf der ganzen Welt mit so vielen Berufen und Arbeit, die man halt machen kann.
Ja, das ist natürlich, also ich glaube, das ist ein Phänomen, das jede Generation hat. Wenn ich an meine Oma zurückdenke, die hat auch mal gesagt, die Jugend von heute ist nicht mehr leistungsbereit und schafft nichts mehr und ist faul. Das meine Oma dann über meine Generation beziehungsweise über die Generation meiner Eltern gesagt und das machen wir jetzt auch. Also wir jetzt über die jüngere Generation. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, sich zu überlegen, was spricht denn die heutigen 18, 20, 22-Jährigen an. Und mit Sicherheit ist ein großer Teil nicht mehr monetär geprägt, sondern es geht eher in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung und vielleicht auch ein großes Stück Anerkennung. Und dass wir uns da überlegen, okay, wie können wir da quasi einen Schritt auf diejenigen zugehen, und gleichzeitig zu sagen, aber wenn du bei uns bist, dann ist es Arbeit. Also es ist gut, wenn wir das mit Freude tun. Deswegen machen wir das ja auch, weil wenn wir in unserer Branche ohne Spaß, ohne Freude arbeiten würden, dann dafür ist die Branche zu hart. Kann man sich lieber was anderes aussuchen. Aber es ist Arbeit. Und wir bei uns hier haben jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Also wir testen gerade in einem Standort eine 4-Tage-Woche. Was bisher dazu geführt hat, dass die Krankheitsquote gesunken ist. Also um genau zu sein, wir testen es in einer Küche in einem Standort und die Krankheitsquote ist, seitdem wir es angefangen haben, null. Also es war noch nicht eine einzige Person krank in dem Zeitraum. Das ist eine Ziel. Das zweite ist, dass die Menschen, wenn sie dann da sind, also wenn das Team vor Ort ist, dass sie motiviert und ausgeruht sind und dadurch während der Zeit, in der sie da sind, halt auch leistungsbereiter sind und gleichzeitig aber auf die Woche verteilt auch Zeit für sich, für Familie oder was auch immer sie sonst gerne tun machen. Und das Dritte, was wir gerade ausprobieren, das ist für die ganz Jungen, also für die Studierenden, die wir haben, dass wir ein Konzept probieren. Wir zahlen euch 12 Monate. Ihr müsst aber nur 8 Monate davon arbeiten. Also ihr verdient etwas weniger pro Stunde, als wir normalerweise eine Aushilfe zahlen. Und die 4 Monate, die ihr dann frei habt, als Option, ihr müsst es nicht machen, die könnt ihr nutzen für euer Erasmus, für Weltreisen, für was auch immer. Mit der Bedingung, dass solange ihr im Studium seid, bleibt ihr auch bei uns. Und das beginnt jetzt gerade erst, da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Aber das sind so Gedanken, wo wir überlegen, okay, wie können wir einen Schritt zumachen, während wir gleichzeitig aber auch Leistung erwarten in der Zeit, in der sie hier sind. Nicht
ja,
so leicht.
Ja, auf jeden Fall mit der 4-Tage-Woche haben wir auch schon oft drüber nachgedacht. Das wäre natürlich auch für mich schön, sage ich mal, noch 3 Tage für andere Projekte zu widmen. Aber das kann man sich halt am Anfang einfach nicht leisten. Dafür ist Miete und Kreditkosten einfach zu hoch. Also wir haben keine Option auf 4 Tage. Was wir machen ist, wir stempeln unsere Zeit. Das haben wir auch mehr oder weniger von Beginn an gemacht.
Mhm.
Und Samstag ist natürlich ein längerer Tag, weil wir Mittag- und Abendservice haben. Natürlich arbeiten die Leute dann mehr Stunden. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu wechseln. Aber wenn 2-mal Full House ist, dann kann halt leider keiner später kommen. Und dadurch, dass da halt viele Stunden gesammelt werden, machen wir immer einmal im Monat noch einen Dienstag zu. So haben die Leute dann auch diese 4-Tage-Woche, das verlängerte Wochenende, um mal was zu machen.
Mhm.
Das halt auch in dieser Schritt in diese richtige Richtung. Oder man sagt halt, der macht dann mal dienstags frei oder wir wechseln so ein bisschen durch, wenn man weiß, dass mal vielleicht nicht so viel zu tun ist. Ja, also da versuchen wir halt schon auf viele Wünsche, sage ich mal, einzugehen. Wir haben auch viele verschiedene Arbeitsmodelle bei uns in der Küche. Klar, Aushilfe, Teilzeit, 30 Stunden, 4-Tage-Woche und halt richtige Vollzeit, um halt auch gute Mitarbeiter nicht zu verlieren. Zum Beispiel Anne, Ja, sie ist 2, 3 Jahre jünger als ich, aber sie arbeitet jetzt schon über 8 Jahre mit mir. Also sie ist im Schloss zu mir gekommen, dann zum Teil auf der Weltreise hat sie mich besucht und wir haben ein paar Projekte als Gastköchin gemacht. Danach ist sie zu einem Lokschuppen gekommen und jetzt ins Restaurant. Sie möchte eigentlich auch ihr eigenes Restaurant eröffnen, weil die Eltern haben einen Bauernhof und dann da halt ihre eigenen Produkte verkaufen. Und um sie nicht zu verlieren, würde ich ihr jedes Arbeitszeitenmodell anbieten. Egal ob 2 Tage, 1 Tag die Woche, besser diesen einen Tag als komplett verlieren. Also es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was es für ein Mitarbeiter ist und was er für eine Leistung hat, um halt auch den Schritt drauf zuzumachen und zu überlegen, was kann ich machen, um diese Person an uns zu binden.
Ich bin mir sicher, die Mitarbeiter, vor allem die, über die du gerade gesprochen hast, wissen das dann auch sehr zu schätzen, ne? Also wenn man dann weiß, okay, ich bin gerne bereit, einen Schritt entgegenzukommen.
Ja. Wir haben jetzt natürlich über Probleme und so weiter gesprochen, aber vielleicht noch so eine Sache, wo man positiv ist oder
Ja,
wie du
gern.
gesagt hast, ich bin zum Beispiel eher Team-Team. Ich bin nicht Team-Chef so richtig, weil ich habe das Gefühl, dass man so die Leute mehr mitziehen kann. So, wenn ich Zeit habe, ich räume immer meinen Posten auf, würde immer mit putzen, um halt das vorzuleben, weil ich finde, ich fand es damals auch irgendwie blöd, wenn der Chef seine Schürze fallen lassen hat und dann so ein Terroranschlag auf seinem Posten hinterlassen hat. Deswegen versuche ich da schon sehr auf die so mitfühlend zu sein. Ich habe auch das Gefühl, dass es noch nicht so lange her ist, dass ich in der Schule war oder bei Wettbewerben und dass man sich dann doch in Azubis und so reinversetzen kann. Aber natürlich möchte ich auch, dass die aufwachen und selber ihre Chance sehen. Sehen, was halt alles möglich ist, wenn man einfach ein bisschen mehr macht. Und da kann ich einfach aus Erfahrung sagen, wenn man nur das Nötigste tut, da kommt man nicht weit. Also es sei denn, man hat größtes Glück. Man muss halt ein bisschen kämpfen und hart arbeiten, um halt das zu erreichen, was ich jetzt zum Beispiel erreicht habe. Hätte ich nicht jedes Wochenende noch Training bei der Jugendnationalmannschaft mitgenommen, zu Hause gekocht, meinen Vater geschickt, 20 Forellen zu kaufen, damit ich das Filetieren üben kann, ja, dann hätte ich auch keine gute Abschlussprüfung vielleicht gemacht oder wäre auch gar nicht in die Möglichkeit gekommen, auf so vielen internationalen Wettbewerben zu kochen, in der Jugendnationalmannschaft zu sein, ja, Sterne-Restaurants zu sehen, Praktikas zu machen auf der ganzen Welt. Das hätte ich verpasst, hätte ich immer nur das gemacht, was nötig wäre. Und ich wünsche mir einfach nur, dass die Leute wach werden und sehen, was für Chancen und Möglichkeiten das Leben bereithält, wenn man ein bisschen Biss hat und mitmacht. Das ist so eigentlich mein einziger Punkt, den ich mir für die Leute wünsche. Ich wünsche mir das noch nicht mal für mich selbst. Ich wünsche mir das für denen ihr Leben. Aber tatsächlich gibt es dann Leute, die sagen, ach ja, ich mache es jetzt mal und dann gucke ich und dann mache ich erst mal eine Reise. Vielleicht ernte ich dann ein paar Mangos oder fahre auf dem Kutter raus. Und irgendwie kann ich das vielleicht auch für mich selber nicht begreifen, dass man so entspannt oder relaxed in sein Leben startet, weil ich es vielleicht so nie kennengelernt habe.
Ich kann mich dem tatsächlich und ich möchte mich dem zu 100% anschließen. Ich glaube zusätzlich noch jeder, wie er mag. Also wenn da jemand auf dem Kutter durch die Gegend fahren will und Mangos ernten, okay. Aber ich bin ein großer, großer Freund davon, das, was du reingibst, bekommst du auch raus. Und zudem, du hast es so formuliert, du bist eher Team-Team als Team-Chef. Dem schließe ich mich ebenfalls an und ich mag, ich glaube, es ist ein Lincoln-Zitat, das da sagt, du hilfst den Menschen nicht, wenn du für sie tust, was sie für sich selbst tun können. Also ich bin zu jeder Zeit bereit zu unterstützen und zu helfen. Ich bin aber nicht bereit, deinen Job für dich zu machen. Damit fahren wir hier oder ich hier tatsächlich sehr gut. Grundsätzlich glaube ich aber, es geht nur als Team. Ich glaube, ich habe, bevor ich nach Heidelberg gegangen bin, habe ich in Köln gelebt. Und da war auf der Ecke da Friesenplatz, ein bisschen weiter, da war Würstchen Willi, dieser
Ja,
Schrecken. Den gibt's, glaube ich, nicht
nee, ist
mehr.
jetzt tatsächlich thailändisch.
Ja. Aber wenn ich so einen Stand machen würde, das kann ich alleine. Alles andere funktioniert nur als Team.
Ja, genau, das ist, hast du vollkommen recht. Deswegen, wenn wir halt einen guten Job gemacht haben, dann ist man so froh und glücklich, dass man halt dieses Team hat, weil alleine könnte man es niemals schaffen. Man sagt ja auch nicht umsonst, der Chef ist immer nur so gut wie sein Team. Aber ich glaube, man kann noch mehr rausholen, wenn man die richtigen Stellschrauben irgendwie stellt. Und natürlich, wir sind sehr junge Unternehmer und ich bin immer noch auf der Suche, diese kleine Schraube irgendwie zu verdrehen, damit wir uns noch verbessern können. Damit jeder halt irgendwo noch ein Benefits für sich rausholt. Es geht, wie du auch gesagt hast, es geht nicht alles um Geld. Man kann den Leuten nicht mehr zahlen und mehr zahlen und erwarten, dass noch mehr Leistung kommt und noch mehr Power, weil dieses Geld ist irgendwie unwichtig geworden. Freizeit und Aktivität ist irgendwie wichtiger. Aber da muss ich auch sagen, zum Beispiel wir bei jedem Event, wo mein Chef oder allgemein Chefs vor mir waren, ich war immer diejenige, die unbedingt mit wollte und alles getan hat, damit der Chef mich auswählt, dass ich halt am Wochenende ihn begleiten darf auf Gourmetfest XY oder Wettbewerb XY. Aber ich glaube, das sind irgendwie heute keine Benefits mehr. Ich würde mich so freuen, würden die Leute dann so sagen, oh cool, wir können alle zum Koch des Jahres Wettbewerb mitkommen oder wir haben alle Freikarten für die Rolling Pin Convention. Aber dann bin ich irgendwie manchmal auch frustriert, dass diese Reaktion nicht kommt, weil man sich dann vielleicht auch zu sehr mit sich selber identifiziert. Und das hat sich verändert.
Ich glaube, diese Diamanten, die gibt es nach wie vor, also einige wenige, die dann auch so denken, wie du es gerade beschrieben hast, ich will unbedingt mit. Unser Job ist, die zu finden. Die mit Engagement, mit Leidenschaft, wobei ich Leidenschaft tatsächlich inflationär benutzt finde, den Begriff, aber die mit Herzblut und Engagement dabei sind, die gibt es nach wie vor. Die zu finden, ist schwieriger geworden. Ich glaube, wenn ich nochmal anfangen würde, ich würde gern bei dir arbeiten.
Julia, das freut mich. Ich würde auch alles für dich möglich machen.
Ich habe zum Abschluss ein paar Fragen an dich. Das ist die schnelle Fragerunde zum Schluss. Was ist deine absolute Lieblingsgastronomie? Egal ob Restaurant, Café, Bar, was dein Liebling? Wo gehst du gerne hin?
Boah, das ist aber eine sehr schwere Frage, weil es so viel gibt. Also ich glaube, mein so ein Mittelding aus Restaurant und Bar am Strand oder am Meer, wo man das Wasser hört und sieht, auf einer Terrasse, eventuell mit Sonnenuntergang und dann Messe. Das ist nämlich mein absolutes Lieblingsessen. Also es sollte irgendwo im Orient liegen.
Hast du ein spezifisches Restaurant oder Café im Kopf?
Also ich denke gerade tatsächlich in Dubai an Asil.
Ja.
Das ist ein türkisch-arabisches Restaurant. Tolle Terrasse, schöne Präsentation der Gerichte, auch Vielseitigkeit der Gerichte. Also schon so ein bisschen Fine Dining, aber in traditionell. Und dann kann man auf die Dubai Marina gucken und die Sonne geht langsam unter über so einen großen Garten. Da wäre ich jetzt gerne.
Das klingt gut. Nimmst du mich mit? Danke,
ja,
ich komme mit. du bist ja schon eine ganze Weile in der Gastronomie. Was ist denn, gibt es eine Sache, von der du sagen würdest, ey, das ist das Verrückteste, was mir je in meinem Job, in meinem Beruf passiert ist?
Also ich glaube, in der Küche sind gar nicht so krasse Dinge passiert, aber tatsächlich gestern doch. Wir haben, gestern kam einer unserer Mitarbeiter und meinte, der Weinkühlschrank ist leer, ob ich halt was rausgenommen hätte am Wochenende. Da meinte ich da wieder, wenn du mir sagst, der Weinkühlschrank ist leer, was soll ich denn für eine Party gefeiert haben? Nein, ich habe nichts rausgenommen. Ja, hin und her und am Tag vorher wollte ich Jus kochen und natürlich alle Fleischparüren, die ich so täglich habe, friere ich immer in kleine Vakuumbeutel und wenn ich Jus koche, dann taue ich alles auf und dann haue ich das halt alles mit in meinen Topf rein. Und dann habe ich alle meine Azubis durch alle Froster geschickt und meinte, es kann nicht sein, dass das alles ist, was ich habe. Das muss mehr sein, das kann nicht sein. Schon alleine letzte Woche habe ich 3 Tüten eingefroren. Nein, wir finden nichts und so weiter. Ja, dann kam er mit dem Wein und dann haben wir uns die Kamera durchgeguckt. Dann haben wir gesehen, dass am Sonntagabend Sonntagnachts 3 Uhr jemand eingebrochen ist.
Oh nee.
Wir haben halt ein Getränkelager mit Cola und Wasser und unseren 3 Frostern. Und irgendwie war das Schloss nicht richtig verschlossen. Und da ist einer von der Straße rein. Bolt hat sich dann 2 Bier genommen und kam nach einer Viertelstunde nochmal zurück mit 4 Tüten, hat den Weinkühlschrank halb leer gemacht und meinen kompletten Froster. Alles Fleisch. 6 Pakete Langusten, 600 Euro. Plus halt diese ganzen Parüren, die ich gefroren habe, das ist auch noch beschriftet für Jus. Und Persofleisch und so weiter hat alles mitgenommen. Also da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der hat alle Froster aufgemacht und danach noch mit so einem Handtuch, was da in diesem Raum lag, dann seine Fingerabdrücke weggewischt.
Ja. Scheint ein Einbrecher mit Geschmack gewesen zu sein.
Das war echt, da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Da passt ganz tatsächlich die letzte Frage sehr, sehr gut zu, nämlich, was machst du, wenn das Leben dir Zitronen gibt? Also wenn es absolut nicht so läuft, wie du möchtest.
Dann bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Sonne draußen scheint und wir heute blauen Himmel haben. Denn würde es heute regnen, da wäre die Welt echt schwer zu ertragen. Natürlich versuche ich jeden Tag wieder, egal was passiert ist, ich sag mal, die Leute können ja nichts dafür. Ob jemand seine Rechnung nicht bezahlt hat, ob wieder zwei Krankmeldungen auf dem Tisch sind, ob jemand irgendwas vergessen hat wegzuräumen und der Fisch dann ohne Eis irgendwo liegt oder sowas. Das ganze Team kann ja nichts dafür. Deswegen jeden Tag positiv runtergehen, in die Küche mit guter Laune und durchhalten. Einmal tief durchatmen, nochmal sich recken und strecken. Eventuell morgens eine Stunde Pilates oder Yoga. Und dann ist halt jeder Tag eine neue Chance, das Beste daraus zu machen.
Dann lass mich dir zum Abschluss sagen, Julia, wir beide haben uns gerade vor 35 Minuten kennengelernt. Du wirkst so unglaublich sympathisch, so bejahend zu dem, was du tust. Von daher, ich wünsche dir, dass du diese Einstellung, die du gerade beschrieben hast, beibehältst, jeden Tag aufs Neue beginnst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen beiden Konzepten in Köln. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute Mittag, Vormittag. Und ich bin mir sehr sicher, wenn ich das nächste Mal in Köln bin, was tatsächlich sehr regelmäßig vorkommt, komme ich dich besuchen, wenn ich
Das würde mich
darf.
freuen. Sehr, sehr gerne.
Julia, vielen Dank dir
Sehr
und
gerne.
bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Du willst deine Gastronomie digitalisieren? Dann schaue für mehr Infos unter gastronovi.com.